letzten Sonntagabend, wir waren im Wohnzimmer unten und haben als Eltern von 4 Kleinkindern mit 2 Babyphones bewaffnet die Zeit zu zweit genossen. Die Kinder schlafen, das kann man da mal genießen, doch dann hören wir das Schreien von einem Kind. Wir gehen hoch zu den Kindern und finden unseren 5-jährigen Benaja panisch in seinem Bett. Er hat wieder einen Albtraum. Schon eine Stunde vorher hatte er einen Albtraum und jetzt ließ er sich gar nicht mehr beruhigen. Wir nehmen ihn auf den Arm, doch auch so kommt er nicht zur Ruhe. Wir gehen in den Flur, wo es ein wenig heller ist. Er will nicht mehr ins Dunkel. Und so mache ich auch noch mehr Licht an. Langsam beruhigt er sich und ich frage ihn: Was hast du denn geträumt? Dass hier Krieg ist. Ich setze mich, nehme ihn auf den Schoß. Ich erkläre ihm, das war nur ein Traum, das ist nicht Realität. Hier ist kein Krieg. Frieden ist da. Nun, bei uns ist es so, dass es nicht unbedingt solche Träume sind, die uns solche Angst machen. Wenn wir aufwachen, dann wissen wir normalerweise, das war nicht real. Und natürlich gibt es aber auch ganz reale Sachen. Ganz viel Reales, was uns Angst machen kann, wie auch realer Krieg, sei das in der Ukraine, sei das in Israel. Und auch Benaja hat von diesen Kriegen gehört und ich nehme an, dass das auch die Auslöser für diese Albträume sind. Ja, diese Kriege können uns Angst machen. Da verspüren wir alles andere als Frieden. Doch auch in unseren Beziehungen ist nicht immer alles so friedlich. Das kann uns sehr belasten. Aber ich denke mir, manchmal brauchen wir gar nicht unbedingt andere Menschen, um Unfrieden zu erleben. Da können wir schon mit uns selbst genug kämpfen. Zumindest mir geht es manchmal so. Das kann sich wie Krieg in einem selbst anfühlen. Und nun heute Karfreitag. Frieden ist da. Ja, was hat Karfreitag schon mit Frieden zu tun? Das passt doch irgendwie nicht zusammen. Denn schließlich geht es dabei eigentlich um Gewalt, um den brutalen Mord an einem Unschuldigen. Jesus wird gekreuzigt. Punkt. Was hat das schon mit Frieden zu tun? Ja, wir sind in einer Predigtreihe zu diesem Thema Frieden und da schauen wir uns Texte aus dem Johannesevangelium an. Und wir werden heute sehen, wie Jesus, wie Johannes von der Kreuzigung schreibt. Und da werden wir sehen, dass es dabei eben um mehr geht als lediglich um den brutalen Tod eines Unschuldigen. Stattdessen entdecken wir viele Besonderheiten. Und so lese ich Johannes 19 ab Vers 16. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl Jesus zur Kreuzigung. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Zuvor wollte Pilatus Jesus eigentlich nicht umbringen lassen, weil er seine Unschuld erkannte. Und hier sehen wir, nun gibt er doch nach. Ja, Jesus wird als Verbrecher gekreuzigt. Und so sind auch zu seinen Seiten zwei Verbrecher, die ebenfalls gekreuzigt werden. Spannend finde ich daran, wie Daniel vorher schon gesagt hat, mit König David 1000 Jahre vorher, dass das schon 700 Jahre vorher geschrieben wurde. Jesaja schrieb: Er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Das steht in Jesaja 53 und allgemein, wenn man dieses Kapitel liest, dann sieht man, da sind so viele Parallelen zum Tod von Jesus. Es ist ganz klar, dass von ihm die Rede ist. Wir stellen also fest, was hier passiert. Das wurde bereits vorhergesagt. Aber nicht nur das, es war auch so von Gott vorherbestimmt. Es musste genauso kommen. Und so ist es auch schon ganz am Anfang von Johannes Evangelium zu lesen. Da kommt Jesus zu Johannes dem Täufer, um sich taufen zu lassen. Und da heißt es: Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes, also eben Johannes dem Täufer, Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Lamm, das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Jesus ist dieses Lamm, das geopfert wird. Gott hat ihn dafür gesandt, um genau dies zu tun. Und insofern ist dies, was hier geschieht im Kapitel 19, was wir heute anschauen werden, nicht einfach etwas, was man Jesus antut. Sicher, man hat das Jesus angetan, aber es ist eben auch etwas, was Jesus selbst tut. Er nimmt die Sünde der ganzen Welt weg. Er gibt sein Leben hin. Er wird zum Tod verurteilt. Aber mit welcher Anklage? Damals war es so, dass man oft diese Anklage oder die Verurteilung, den Grund für die Verurteilung, auch mit der Person mitgab, als sie zur Hinrichtungsstätte ging und dann auch ans Kreuz nagelte, sodass jeder sehen konnte, ach, das hat er getan. Und das hat natürlich auch eine abschreckende Wirkung. Ach, wenn ich das auch tue, dann könnte es mir genauso gehen. Nun, was stand bei Jesus? Wer weiß das, was bei Jesus am Kreuz stand? Jesus, König der Juden. Genau, da heißt es weiter: Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt. Das heißt, da kam man vorbei und hat das gesehen. Und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Also waren drei wichtigsten Sprachen dazumals in der Region. Und so konnte das auch jeder lesen. Also Pilatus lässt als Anklage seinen Namen und König der Juden schreiben. Jesus wird nicht dafür verurteilt, was er getan hat, sondern für das, was er ist. Er ist Jesus. Und Jesus, schon nur der Name, hat eine Botschaft für sich. Jesus kommt vom hebräischen Yeshua, wovon auch Joshua kommt oder auch Josua. Und Yeshua bedeutet Jahwe, also das ist der Gott der Bibel. Jahwe ist Hilfe oder Rettung. Und deshalb hängt Jesus am Kreuz, weil er Gott ist, der gekommen ist, um zu helfen, zu retten. Und weiter heißt es eben auch, dass er der König der Juden ist. Und das kommt davon, dass im Judentum damals der Messias der kommende König ist. So haben wir es letzte Woche auch gesehen, letzten Sonntag, Palmsonntag. Jesus zieht ein nach Jerusalem und wird als kommender König empfangen. Doch die Sache ist, das sahen eben nicht alle so oder hatten so Freude daran. Und so heißt es weiter: Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe: Dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Und das finde ich interessant. Pilatus erwiderte: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Eine ziemlich klare Antwort. Also sie kommt zu ihm: Ach Pilatus, er ist doch nicht der König der Juden, er hat das nur behauptet. Doch Pilatus sagt nur: Ich habe das so geschrieben, also bleibt es auch so. Auch wenn die führenden Priester es nicht für wahr halten wollten, steht es da schwarz auf weiß oder welcher Farbe auch immer das da hingeschrieben wurde. Aber es steht da: Jesus ist König. Und daran kann auch niemand etwas ändern. Nicht einmal, indem man ihn ans Kreuz nagelt. Sie können ja nicht einmal ändern, dass das über Jesus so geschrieben wurde. Und nun folgen noch zwei Begebenheiten, die da geschehen sind, auf die ich nur kurz eingehen möchte. Da heißt es weiter: Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagen sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Also die Soldaten teilen die Kleidung von Jesus und losen um sein Gewand, womit sich eine Prophezeiung erfüllte. Wer vorher aufgepasst hat, hat gemerkt, das haben wir schon mal gehört. Nämlich in dem Psalm, den Daniel vorher gelesen hat. Psalm 22, ich blende euch nochmal diesen Vers ein. Sie verteilten meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Selbst dieses Detail, dass die Soldaten die Kleidung teilen und um sein Gewand losen, das wurde bereits vorher so niedergeschrieben. 1000 Jahre vorher. Ja, menschlich gesehen wirkt eigentlich doch mit Jesus am Kreuz alles aus der Kontrolle geraten. Aber hier sehen wir, eigentlich hat Gott immer noch alles in seiner Hand. Und das ist nicht nur an dem Beispiel zu sehen, sondern auch an Jesus selbst. So heißt es weiter, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sich. Okay, das Wichtigste zuerst. Bitte nennt euer Kind nicht Klopas. Also zumindest bei uns in der Gemeinde brauchen wir keinen Klopas. Unsere Toiletten sind für alle ohne Vorzeigen irgendeines Passes zugänglich. Nur, dass das klargestellt ist. Also, Entschuldigung, der musste sein. Ja gut, da stehen einige Menschen am Kreuz, unter anderem die Mutter von Jesus, Maria, und der Jünger, der im Johannesevangelium als der Jünger, den Jesus liebte, bezeichnet wird. Und da deutet alles darauf hin, dass das Johannes selbst ist. Johannes, der Jünger von Jesus, der auch der Autor vom Johannesevangelium ist. Und Jesus hängt da am Kreuz, er leidet. Und in dieser Situation verbindet er seine Mutter und diesen Johannes miteinander. Damals war es so, dass der älteste Sohn in einer jüdischen Familie die traditionelle Rolle hatte, sich um die Mutter zu kümmern, wenn der Vater nicht mehr da war. Und Josef, der Vater von Jesus und der Mann von Maria, war schon lange gestorben, sodass nun Jesus eben diese Verantwortung hatte. Und auch das verliert er in dieser Situation nicht aus dem Blick. Stattdessen sorgt er dafür, dass Johannes sich nach seinem Tod weiter um sie kümmert. Ja, selbst am Kreuz hat Jesus alles unter Kontrolle. Das wird auch in den letzten Versen von unserem Predigttext noch deutlicher. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isop-Stängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Jesus sagte, dass er Durst hat. Und man könnte meinen, das ist ja ein ganz normaler Satz. Interessant, dass es hier heißt, damit sollte eine Prophezeiung erfüllt werden. Selbst ja mit dieser kurzen Formulierung, ich habe Durst, hat Jesus eine Botschaft. Und in dem Psalm, den Daniel vorher gelesen hat, steht eben auch, ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Hier sehen wir schon ein Stück weit eine Parallele, aber noch mehr zu einem anderen Psalm, nämlich Psalm 69. Und da, der ist auch von David. Da heißt es, man gab mir Galle zur Speise und Essig reichte man mir zu trinken, als ich durstig war. Jesus sagt also hiermit, dass diese Psalmen von ihm handeln. Er erfüllt diese. Und in beiden Psalmen ist es eben dieser König David, der in seinem Leid zu Gott ruft und bei ihm Rettung sucht. Und am Ende betet er Gott als König an. Und Jesus sagt, ich bin das, ich bin selbst als König hier am Kreuz und leide, und zwar um genau diese Rettung zu bringen. So wie es auch mein Name bedeutet. Er selbst ist Gott und König. Und indem Jesus das sagt und dem, was dann geschieht, wird klar, ja, das erfüllt sich hier. Also ich finde es unglaublich interessant, wie viel hier in diesen Versen verborgen ist. So auch der Bezug zu Isop, dieses Isop-Stängel wird hier erwähnt. Und die Frage stellt sich, warum ist das so wichtig? Also Isop ist ein Gewächs. Was genau gemeint ist, das ist umstritten, das weiß man nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall wurde das in den jüdischen Opferriten immer wieder gebraucht. Und in diesem Zusammenhang wird es in der Bibel auch fast ausschließlich erwähnt. Angefangen beim Auszug von Israel aus Ägypten. Da gibt es 10 Plagen, die Gott über Ägypten kommen lässt. Weil weißt du noch, was die 10. Plage damals war? Dass die Erstgeborenen getötet wurden, gestorben sind. Genau. Und wie konnte man davon verschont werden? Genau, Blut mit Isop an die Pfosten streichen. Also man musste ein Lamm opfern und das Blut an die Tür streichen, sodass die Erstgeborenen verschont werden. Und in dem Text, wo das erklärt wird, heißt es eben, er soll das Blut in einer Schüssel auffangen, also der Priester war das damals, ein Büschel Isop hineintauchen und die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken mit dem Blut bestreichen. Also mit diesem Isop wurde damals schon das Blut des Opferlammes verstrichen. Und es ist kein Zufall, dass kurz vor dem Tod von Jesus dem umfassenden Opferlamm hier Isop entgegengestreckt wird. Denn mit seinem Tod hat er genau das erfüllt, worauf dieses Opfer beim Auszug von Ägypten, aber auch alle anderen Opfer im Judentum hindeuten. Denn die Sache ist, das finde ich ist ein verbreiteter Irrtum, dass man denkt, diese Opfer im Alten Testament hatten für sich selbst eine Wirkung. Aber das war zu keiner Zeit so, sondern geht es um den Glauben, der dahinter steckt. Indem das die Israeliten geopfert hatten, haben sie gezeigt, dass es ihnen eigentlich so gehen müsste wie dem Opfertier. Sie haben den Tod verdient, so wie wir auch. Und das kann nur von uns weggenommen werden, wenn jemand anderes für uns stirbt. Aber eigentlich geht es gar nicht um ein Tier. Diese Tiere waren nur Sinnbilder. Sie sollten äußerlich rein sein, das waren solche Vorschriften, als Zeichen dafür, dass dieses Opfer ein komplett reines Opfer sein wird. Ein solches Opfer, das nur Gott selbst schenken kann. Und das steckt schon im Alten Testament da in diesen Opfern drin. Und indem die Israeliten geopfert haben, haben sie gezeigt, dass sie daran glauben, dass Gott ihnen dieses Opfer schenken wird. Und so kam Jesus und starb als reines, unschuldiges Opfer den Tod, den die Israeliten und wir alle verdient hätten. Ja, das ist Karfreitag. Frieden ist da. Und das durch Jesus Tod. Das wird auch deutlich durch das Wort, das hier in diesen Versen, die wir eben gelesen haben, das Wort, das hier 3-mal auftaucht. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch entdeckt, welches Wort hier 3-mal auftaucht und relevant ist. Okay, das ist ein wenig fies, weil es wird hier nicht immer gleich übersetzt. Das war schon mal sehr gut, genau. Also es wird nicht immer gleich übersetzt. In Vers 28 steht hier, dass das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte sich erfüllen sollte. Und das ist vom Deutschen her nicht seltsam, aber dieser Text wurde ja ursprünglich in Griechisch geschrieben und da ist diese Formulierung schon seltsam, beziehungsweise das Wort, was dahinter steckt. Eigentlich würde man da ein anderes griechisches Wort erwarten. Denn gewöhnlich wird für die Erfüllung von Prophezeiung das Wort Plereo, ist das in Griechisch verwendet, und Plereo bedeutet vollmachen. Also man kann sich das vorstellen, die Prophezeiungen sind sozusagen wie ein Gefäß, das leer ist. Und wenn das nun eintritt, dann ist das Gefäß voll. Aber hier wird eben ein anderes Wort gebraucht, das sonst in der Bibel nie für die Erfüllung von Prophezeiungen gebraucht wird. Dieses Wort, das heißt Teleo bzw. Teleo, das bedeutet beenden oder vollenden. Und so kann es auch ein Ziel meinen. Dieses Wort wird hier absichtlich erwähnt, obwohl es eigentlich in diesem Satz nicht erwartet werden würde, weil es davor eben schon und danach auch auftaucht, um ganz klar damit zu betonen, ja, es ist vollendet, das Ziel ist erreicht. Das, was hier in diesen Versen geschieht, ist das endgültigste Ereignis überhaupt, könnte man sagen. Jesus ist als unschuldiges, reines Opferlamm für unsere Schuld gestorben, damit wir Leben haben, damit wir Frieden haben. Das ist hier wahr geworden. Frieden ist da. Jesus wusste, dass das alles vollbracht ist, dass das, was in der Schrift steht, was da prophezeit wurde in der Bibel, nun eingetroffen ist und so zu seinem Ziel gekommen ist. Und so sind eben auch Jesu letzte Worte, es ist vollbracht. In den anderen Evangelien, da wird am Ende beschrieben, dass Jesus, als er stirbt, einen lauten Schrei losließ. Da wird nicht erklärt, was es genau ist. Hier sind das die letzten Worte und das erinnert mich so ein wenig an einen Film, an Braveheart mit Mel Gibson als William Wallace, der für die Freiheit von Schottland kämpft. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Film. Und da ist es so, da hält er vor einem Kampf eine Rede, in der er sagt zu seinen Soldaten, sie mögen uns unser Leben nehmen, aber sie nehmen uns niemals unsere Freiheit. Und das war so sein Motto, so handelte er, lebte er, kämpfte für die Freiheit. Auf jeden Fall wird er am Schluss zum Tode verurteilt. Man quält ihn und wollte, dass er sein Handeln bereut und um Gnade bittet. Er wirkte besiegt. Doch anstatt, dass er das tut, dass er um Gnade bittet, lässt er einen letzten Schrei los. Und mit all seiner Kraft schreit er Freiheit. Daraufhin wurde er umgebracht. Ja, sie haben ihm das Leben genommen, aber nicht seine Freiheit. Und nicht nur das, inspiriert durch den Tod von diesem William Wallace in dem Film, schlossen sich die Schotten zusammen und erkämpften ihre Freiheit. Durch seinen Tod, der wie eine Niederlage wirkte, kam der Sieg schlussendlich. Und genauso starb Jesus nicht als Besiegter, sondern mit dem Schrei des Siegers. Es ist vollbracht. Ja, Jesus hat dir und mir Frieden gebracht. Frieden mit Gott. Dieser Frieden ist nicht einfach ein weltliches politisches Programm. Ja, es gibt immer noch Kriege in der Welt, es gibt immer noch Unfrieden in Beziehungen und es gibt immer noch innere Kämpfe in uns. Und doch ist dieser Friede eine Wirklichkeit, die bereits da ist, auch wenn es sich erst in Gottes neuer Welt komplett ausbreiten wird. Ja, Frieden ist bereits da, wo Menschen mit Gott rechnen, auf ihn hoffen und an ihn glauben. Und das wirkt sich auf uns selbst aus, sowie auch auf unsere Umgebung. Ja, am Anfang habe ich diese Geschichte erzählt, wie Benaja vom Krieg träumt und völlig panisch ist. Ich habe ihn auf meinen Schoß genommen und ihm erklärt, nein, es ist hier kein Krieg. Und er hat sich dann auch beruhigt. Ich habe ihn dann auch wieder ins Bett gebracht. Wir haben noch kurz gescherzt. Er hat wieder gelacht und ist wieder friedlich eingeschlafen. Und später hat er dann wieder einen solchen Albtraum. Und da habe ich ihn genommen und zu uns ins Bett geholt, wo er dann die ganze Nacht friedlich geschlafen hat. Und ich finde das ein gutes Bild dafür, wie für uns auch Frieden da ist, bei unserem Vater. Auch wenn es bei uns nicht nur Träume sind, hat Jesus es dennoch auch für uns, für unsere realen Situationen vollbracht. Frieden ist da, bei ihm zu finden. Ja, wie ein kleines Kind dürfen wir zu ihm rufen und zu ihm kommen, wenn uns solche Angst befällt. Er nimmt uns auf seinen Arm, sagt, ich bin da. Nimmt uns auf den Schoß und sagt, Frieden ist da, denn ich habe es vollbracht. Amen.